Herzlich willkommen zurück bei Breaking Vet. Schön, dass ihr zuhört. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Heute wird es ein bisschen weniger wissenschaftlich seriös, sondern mehr unterhaltsam. Es geht um Technik-Upgrades, um unsinnige Forschung und um Eichhörnchenbabys. Viel Spaß! Guten Morgen, Karim.
Guten Morgen, Jana. Wie ist es dir?
Sehr gut geht's. Und dir?
Ja, hervorragend. Ich versuche gerade eine schwierige Entscheidung zu treffen, und zwar, ob ich ein Kamera-Upgrade durchführe.
Ich kenne deine Entscheidung schon.
Du kennst, also, ja, es ist eigentlich nicht so schwer, die Entscheidung. Aber die ist wirklich schwierig, weil irgendwie die Kamera, mit der ich meine YouTube-Videos aufnehme, ist eine Lumix und ist ganz okay, aber ich habe Bock auf mehr.
Was ist dieses mehr?
Eine Canon R, die kann schon ziemlich coolen Shit machen, so, und da kann man echt mit ausrasten, und gibt sehr, sehr schöne Objektive für, die leider sehr, sehr teuer sind. Mhm. Aber mein Gedankengang war so ein bisschen, dass vielleicht jetzt es irgendwelche Rabattaktionen gibt, so Corona-mäßig, und dass ich dann da zuschlage. Mal schauen, ich weiß nicht.
Ich würde vermuten, das ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, das ist klar. Das ist auf jeden Fall so, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Aber ob ich jetzt bereit bin, irgendwie, das ist, selbst meine Schmerzgrenze wird da ein bisschen überschritten. Und deshalb, ja, mal schauen. Aber es wär schon cool. Ja, aber ja. Ich glaub, darum geht es eigentlich in dem Podcast nicht, oder?
Doch,
ja. Karims Kaufentscheidung in der Podcast.
Ja. Natürlich, müssen wir doch mit eingebunden werden. Du kannst ja auch deine Community mal fragen.
Ich weiß, was die sagen wird. Nein, aber ganz im Ernst, du kennst dich doch ein bisschen mit Fotografie aus, oder?
Boah, ich bin lange nicht mehr im Thema drin.
Aber du kennst RAW-Fotos, also dass man,
ja.
Also man kann in JPEGs aufnehmen, das ist dann komprimiert, oder du nimmst in RAW auf, und das ist quasi das gesamte Spektrum. Das Gleiche gibt es auch für Videos, das nennt sich C-Log. Und eine C-Log-Aufnahme ist quasi einfach so ein graues Bild, und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Du kannst halt Farbkorrekturen in alle möglichen Richtungen machen, du kannst Belichtungen in alle möglichen Richtungen machen. Es ist einfach
absolut. Und das kann deine Lumix noch nicht.
Die kann das nicht, genau. Da helfe ich mir halt so ein bisschen aus, indem ich die Sättigung einfach mega runtergedreht habe und es dadurch so einen Grauschimmer hat und man daraus dann das, egal, es ist alles kompliziert. So C-Log, das wäre schon was. Das wäre schon fein. Das wäre schon echt cool, ja. Naja, gut. Jetzt haben wir irgendwie lange über meine Kamera geredet.
Ich frag dich in 2 Wochen nochmal.
Ja, dann frag mich in einer Woche nochmal. Was gibt's bei dir Neues?
Ich habe hier gerade ein kleines Babyprojekt. Also nicht ich, aber ein kleines Eichhörnchenbaby ist bei mir eingezogen.
Herzlichen Glückwunsch.
Und wird jetzt gepäppelt. Ja, es meine Freunde machen sich schon lustig, es ist scheinbar ähnlich zu beobachten.
wie kam es dazu?
Es ist auch zu niedlich. Der wurde bei Leuten im Garten gefunden, und die Katze hatte den irgendwie entweder aus dem Kubbel geholt, auf dem Boden aufgelesen oder weiß ich nicht was. Hm. War relativ platt, also kam in Seitenlage und hatte irgendwie 3 Füßchen relativ gelähmt. Und wir dachten, wir versuchen es einfach mal, ob wir den hinkriegen. Und der hat sich richtig gut gemacht. Also mittlerweile funktionieren 3 von 4 Pfötchen. 1, naja, so semi. Deswegen müssen wir mal gucken, wie es sich entwickelt. Also er hält das immer so ein bisschen in der Kusshandstellung und läuft mehr so auf dem Handwurzel gelenkt. Aber viel, viel besser als am Anfang. Deswegen gebe ich die Hoffnung noch nicht auf. Und er macht wahnsinnig Spaß. Es ist so unfassbar niedlich, Karim. Kannst du dir nicht sagen.
Kann so ein Eichhörnchen mit 3 Beinen einen Baum hoch und runter klettern? Geht das?
Ja, weil wissen wir noch nicht so ganz. Also hier so Sofawände und so, kommt er hoch. Aber ob er damit fähig wäre, sich selber draußen zu versorgen, wage ich zu bezweifeln. Also noch stürzt er halt schon ab und zu mal ab, aber er ist halt auch noch klein. Irgendwie so ungefähr 7 Wochen haben wir ihn geschätzt. Und, ja.
Okay. Und der Plan ist dann weiter aufpäppeln und dann schauen, genau, ob er raus kann.
Genau, also bleibt jetzt erstmal noch eine Weile da und machen schön Eichhörnchen-Physiotherapie.
Geil. Hä, wie sieht die aus?
Naja, Pfötchen massieren.
Cool.
Unter Protest.
Echt? Mag der das nicht?
Ja, der findet das blöd, der fängt an zu motzen.
Ah, okay. Wie hört sich Eichhörnchen motzen an? Okay, jetzt kannst du mir wirklich vorstellen. Aber die, was, ich muss jetzt da noch mehr fragen, was füttert ihr dem?
Der kriegt Kittenmilch, also so ein, ja genau, Ersatzpulver. Und dazu ein bisschen Obst, ein bisschen Babybrei. Jetzt fängt er auch langsam an, ein paar Nüsse zu knabbern.
Mhm. Genau. Krass, kriegt ihr dann so Bio-Mandeln und so Kram?
Ja, nur das Beste. Dieses Eichhörnchen ist besser ernährt als ich. Der halbe Kühlschrank ist auch nicht mehr mein Bereich, sondern Eichhörnchen-Baby-Bereich. Ist klar.
Ja, so muss es sein, wenn du ein Baby hast. Finde ich gut. Ja.
Gut, stell dich drauf ein.
Ja, das ist, glaube ich, bei menschlichen Babys, die zumindest wenn sie gestillt werden, dann das lagert man ja nicht im Kühlschrank so viel. Das kommt ja quasi frisch.
Ja, das breitet sich im Rest der Wohnung aus, das stimmt.
Ja, wahrscheinlich. Mal schauen, es ist ja noch ein Monat hin.
Wir haben uns was anderes überlegt für heute. Moment.
Ja. Ich muss noch darauf eingehen, dass vor dieser Sendung hat Jana mir gestern geschrieben, so, ja, hier, neues Headset am Start und wir machen das jetzt, wir sind ein bisschen auf andere Software umgestiegen, weil wir haben ja jetzt schon etabliert, dass ich Upgrades mag und deshalb habe ich dich gezwungen, ein Upgrade durchzuführen. auf jeden Fall haben wir jetzt technisch ein bisschen was verändert und Jana hat mir gestern ein Foto geschickt von ihrem Headset und ich dachte, Alter, übelst das Gaming-Headset und ich dachte, du bist jetzt unter die Gamer gegangen und dann hast du noch vorgeschlagen, dass wir über Discord jetzt uns unterhalten.
Corona bringt neue Seiten an mir zum Vorschein. Wirklich?
Und ich dachte, dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Overwatch-Pro geworden bist oder so, aber es musst auflösen, woher das kam.
Nee, mein Bruder hat das vorgeschlagen und gefragt, warum wir das nicht mal so machen würden und dann habe ich es mir zeigen lassen und war überzeugt.
Warum zocken dein Bruder und ich nicht zusammen? Was ist da los?
Spektakulär. Ja, du, das lässt sich ganz schnell ändern.
Ja. Müssen mal klären, in was für Genres der unterwegs ist. Gut, aber das wollte ich nur kurz erwähnen.
Das ist
erwähnt
ein anderes
haben.
Thema.
Ja, neben dem Kauf-Podcast machen wir dann noch einen Gaming-Podcast. Und jetzt geht es um welches Thema?
Wir schauen uns heute was ganz anderes an. Und zwar haben wir ja schon öfter mal so Themenbereiche gestreift, wo die Forschung, sagen wir ja mal so, zumindest ein bisschen zweifelhaft ist, wo man sich denkt, okay, solche Sachen werden untersucht. So dieser Pet Attachment Scale fällt mir da ein, falls du dich erinnerst.
Ja.
Heute geht es um die lustige Seite davon. Und zwar gibt es einen Preis, der nennt sich der Ig Nobelpreis. Also quasi das Gegenteil zum Nobelpreis. Forschung, die, naja, nicht auf den ersten Blick sein muss. Und wir dachten, es könnte ganz lustig sein, sich da mal ein paar Sachen rauszupicken.
Mhm. Das ist quasi, wir führen die Tradition fort, dass hier Corona-freie Zone bleibt und wir uns über Themen unterhalten, die euch ein bisschen anderes Entertainment liefern. Und es ist wirklich nichts ist unterhaltsamer als diese Ig Nobelpreise, finde ich, die Forschung dahinter.
Auf jeden Fall.
Erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
Also der Gründer hat den ins Leben gerufen mit dem Gedanken, dass es eine Auszeichnung sein soll, die erst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregen soll. Mhm. Also die zeichnen immer Forschung aus, die neuartig ist und wo so ja eben nicht so ganz klar ist, ob die tatsächlich der Menschheit dient, dass man diese Dinge jetzt weiß. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, da sind so Forschungsarbeiten drin wie die Abneigung gegen Käse im MRT gemessen. oder Schimpansen im Zoo imitieren Menschen genauso gut und genauso oft wie umgekehrt. also falls ihr mal Langeweile habt und ein bisschen was zum Lachen braucht, kann ich euch den Wikipedia-Artikel Liste der Träger des Ig-Nobelpreises empfehlen. Unfassbar. Richtig gut.
Und wir stellen jetzt unsere zwei Highlights daraus vor, oder?
Genau, also meine Studie ist nicht aus der Ig Nobelpreisliste, aber ich habe dieses Paper gefunden und musste irgendwie daran denken. Und ich würde behaupten, es hat zumindest ein kleines bisschen Potenzial.
Mhm. Ja, ich stelle eine Ig Nobelpreisträgerin von, ich glaube, letztem oder vorletztem Jahr vor.
Ja, das ist das erste Mal, dass ich schon weiß, was du hier präsentieren willst, auch wenn ich die Ergebnisse nicht kenne und ich bin sehr gespannt. Magst du mal starten?
Ja.
Und erzählen, worum es geht.
Genau, es geht um Wombat-Kacke.
Mhm.
Also ich muss ein bisschen ausholen. Wenn man sich Code anguckt, wie Tierärzte das hobbymäßig öfter mal machen, dann stellt man fest, dass verschiedene Tiere verschiedene Kotformen abgeben. Man kennt das ja irgendwie vom Kaninchenköttel, das ist so ein kleine runde Kugel, bis hin zur menschlichen Wurst irgendwie und dann so ein Pferdeapfel und dann bei Schweinen ist es auch so ein großer, runder Batzen und das sind alles verschiedene Formen, ja.
Fun Fact, Eichhörnchenkot, könntest du den zuordnen gerade?
Nee, ich habe keine Ahnung. Wie sieht Eichhörnchenkot aus?
Sind total unspektakulär und eigentlich ganz angenehm zu sauber machen. Kleine dunkle Perlen, die sind total fest, die machen keine Flecken, die sind einfach relativ unspektakulär. Aber noch ist es ja auch hauptsächlich Milchkot. Mal abwarten, wie das wird.
Dann gibt es so Steigerung, Evolutionsstufen des Kots.
Ja, bis zum Wombat.
Genau. Ja, Wombats sind da ganz speziell, denn die, deren Kot ist würfelförmig. Und ich habe das auch nicht geglaubt, ihr müsst es einfach mal googeln. Gebt mal Wombat-Kot ein. Dann seht ihr, das sind sehr kompakte, feste, so gräuliche Würfel mit ganz geraden Kanten, so sechsseitig.
Rubik's Poop.
Ja, so genau. Und das ist wirklich abgefahren. So, die Frage ist, warum und wieso kriegen Wombats es hin, Würfel zu kacken? Das ist, ja.
Ja, das ist mir auch noch ein Rätsel.
Genau. Und die Forschung ist von Patricia Young. Ich finde das ganz witzig, dass sie das bei der 71. Tagung der APS Division of Fluid Dynamics vorgestellt hat.
Aha.
Also es geht um Fluid Dynamics, also um dynamische Flüssigkeiten. Und die sie beschäftigt sich mit Körperflüssigkeiten tatsächlich. Und ihr Vortrag war How do Wombats make cube-shaped poo? Und sie hatte davon auf einer Vorjahreskonferenz gehört und sich dann geärgert, dass sie nicht rausfinden konnte, warum das so ist, dass es da noch gar keine Forschung zu gab. Und ich finde, das symbolisiert den Gedanken hinter dem Ig Nobelpreis ganz gut, weil es einfach darum geht, man findet irgendwas, ist super interessiert daran und will einfach rausfinden, warum das so ist oder die Hintergründe ergründen und das halt auf eine humorvolle Variante, die dann andere dazu anregt, vielleicht auch neugierig zu sein. Und das finde ich, ist hier das perfekte Beispiel. So, und
was mir auch daran gefällt, ist dieser Gedanke, dass Wissenschaft nicht immer so sehr seriös und, keine Ahnung, hochgestochen sein muss, sondern einfach, man kann auch ein bisschen mit Humor an die Forschung rangehen.
Ja, definitiv. Sollte man eh irgendwie bei allem im Leben, glaube ich, machen.
Deswegen schmeißen die ja auch Papierflieger bei der Preisverleihung und schenken den Preisträgern Cornflakes-Packungen und so Geschichten.
Geil. Ja, ich finde das, ich finde diese ganze Veranstaltung so mega sympathisch. Ist echt Hammer.
Schon, ne? Ja. Okay, ja.
Wombat-Kot. Also es gab die Theorie, dass der Hintergrund ist, dass dieser Kot würfelförmig ist, damit die Wombats ihn stapeln können, um halt so um ihr Territorium zu markieren. Also das ist so Monumentalbauten aus Kot.
Wer am höchsten stapelt?
Ja, genau. So wie Panda-Bären auch einen Handstand machen, um halt oben an den Baum zu pinkeln, weil halt die Idee, dass die ihren Kot stapeln und dass das halt so territorial ist. Turns out, das ist Quatsch.
Schade. Oh, das wäre schön auch gewesen.
Aber Wombats machen das nicht. Die kacken einfach und gehen weiter. Also es ist schon Territorialmarkierung, aber es gestapelt wird nicht. Und dann gab es verschiedene Theorien, wie das zustande kommt. Meine Lieblingstheorie von vor diesem Paper ist ein quadratischer Anus.
Okay.
Das, wie so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so diese Play-Doh. Dinger, Spielzeuge für kleine Knete. Kinder. Ja, genau, so aha, Knete, wo du so Knete durch so verschiedene Formen durchpresst. Ja. Und so ein Sternkneter ist oder Würfelkneter.
So. Okay, ja.
Genau so hat man sich das vorgestellt. Ja, aber nein, der Anus von einem Wombat ist ganz normal, wie bei allen anderen Säugetieren auch.
War's ein Glück.
Ja. Hat die Frau Yang sich angeschaut, wollte sich anschauen, wie denn so der Darm von Wombats aussieht. Das Problem ist, sie hat keine Proben bekommen, weil Wombats in den USA einfach super selten sind. Und in den Zoos, die Tiere waren zum Glück alle lebendig und da gab es quasi keine Toten. Und deshalb hat sie sich aus Australien welche kommen lassen wollen. Das Problem ist, dass das gar nicht so einfach war, Proben aus Zoos zu verstecken, weil die selber genutzt haben. Was sie dann gemacht hat, ist, sie hat sich Roadkill schicken lassen.
Ach ja, okay.
Das heißt, zwei arme überfahrene Wombats, wo der Darm noch so halbwegs intakt war, hat sie sich dann einfrieren und schicken lassen in die USA und hat das dann untersucht und verglichen mit Schweinedarm. Sie hat dann einen Luftballon, so eine wie wenn man so eine Herzkatheter-OP macht, da hat man ja auch so einen Luftballon, den man dann, man schiebt das rein, so eine Sonde, und dann pumpt man den Luftballon auf und guckt, wie der Druck außen drumherum ist. Und das hat sie mit dem Darm gemacht, von Schweinen und von Wombats, um zu schauen, wie elastisch der ist. Weil man gar nicht wusste, an welcher Stelle des Magen-Darm-Trakts, der recht lang ist, diese Würfel geformt werden. Und normalerweise findet Formung von Kot im Dickdarm statt. Und zwar relativ zum Schluss. Da gibt es dann die Tiermediziner unter euch kennen das, so Petechien und so diesen ganzen Kram, den man auswendig lernen musste. Nicht Petechien, was sage ich? Wie heißt das Wort?
Petechien.
Petechien sind Blutungen. Genau.
Du meinst diese Ausstülpung und die Einziehung.
Ja, wie heißt das denn nochmal? Ja, verdammt, egal.
Es heißt so ähnlich, es heißt Pauschen oder sowas in der Art.
Nennen wir es Pistazien.
Pistazien, genau. Die Pistazien im Dickdarm.
Ja, die Pistazien im Dickdarm sind dafür zuständig. Also an alle, die bei denen Anatomie nicht so lange her ist, schickt mir doch mal bitte auf Instagram.
Das ist ja unfassbar, das kann ich nicht so stehen lassen. Erzähl mal weiter.
Ja, recherchier du mal, ich erzähl mal weiter. Gut, also. Normalerweise wird Kot im Dickdarm geformt und da gibt es dann halt Aussparungen, die dafür sorgen, dass es entweder köttelig ist oder halt eine Wurst. Und bei diesen Wombats ist es ganz interessant, weil also sie hat die Sonde in einen Schweinedarm gesteckt. Schweinedarm dehnt sich zu allen Seiten gleichmäßig aus, wie ein Luftballon. Und dadurch hat man eine runde, längliche Wurst. Bei Wombats ist der Darm nur an zwei Stellen elastisch. Das heißt, alles andere ist unelastisch und diese zwei Stellen sind Ausbuchtungen. Und dadurch schabt sich der Kot quasi an den festeren Stellen ab, wird dann im Laufe, wenn er durch den Darm durchwandert, wird er halt quasi abgeschabt und dadurch hat man gerade Flächen. Und diese geraden Flächen werden dadurch verstärkt, dass Wombats, weil sie ja in sehr heißen, trockenen Regionen in Australien leben, so ziemlich alles an Wasser aus ihrem Kot wieder rausziehen. Das heißt, man hat dann am Ende wie so einen kleinen Backstein, den die kacken. Klonk. Und dadurch werden diese geraden Kanten gut gehalten. Das heißt, der Darm ist dadurch, dass er nur an zwei Stellen elastisch ist, formt der und diese Form wird beibehalten, weil wenig Wasser im Kot ist. Und dadurch entstehen die Würfel.
Krass, okay, verrückt.
Ja.
Tänien und Poschen, Karim.
Tänien und Poschen, ja. Da habe ich Petechien draus gemacht.
Da war mal was. Ja, oh Gott, macht sogar ein bisschen Sinn, die Mischung.
Ich bin so froh, dass ich das nicht mehr wissen muss. Egal. Gut, Das war mein Wombat-Code.
Aber wofür die Würfel, also ich meine, woher sie kommt, okay, aber was es für einen Sinn hat, wissen wir dadurch jetzt noch nicht, oder? Ich glaube, da muss noch Forschung folgen.
Ja, das sagt die Frau Young auch selber, dass so ethologische Forschung auf jeden Fall noch folgen muss, weil man halt noch gar keine Ahnung hat, was denn der evolutionäre Vorteil von würfelförmigen Code ist, weil sich das ja nicht einfach so entwickelt haben wird, sondern es wird ja irgendeinen Grund, wird es ja haben.
Ja, wobei es ja auch die Theorie gibt, dass sich hält, was einfach nicht stört, evolutionär. Vielleicht hatten die einfach nur keinen Nachteil von ihrem Würfelcode.
Ja, stimmt, guter Punkt. Ha, aber dann müsste es ja trotzdem irgendeinen Grund geben, warum es ursprünglich mal so war. Oder wobei es kann natürlich auch sein, dass sich das einfach entwickelt hat, nicht gestört hat. Ja, und dann, ja, du hast recht.
Keine Ahnung.
Ja.
Ja, wenn es dich weiter beschäftigt, ne, kannst du ja doch noch mal deine Forscherkarriere starten.
Ja, nee, danke. Wobei, das fände ich tatsächlich interessant, aber so, ich weiß nicht, rein forschen, nicht so mein Ding. Auch, ja, auch nicht für Wombat-Code.
Kann ich nachvollziehen.
Ja.
Na, sowas.
Dann erzähl mal, was hast du für ein Thema?
Ich habe ein bisschen schöneres Thema, und zwar mein
Wie
Thema
schöner?
Heißt,
was soll das denn heißen?
Romantischer soll das heißen.
Romantischer als Wombat-Kacke. Ja, ja, erzähl.
When love is in the air.
Okay.
Aha.
Es geht um Pheromone.
Ja, gar nicht schlecht.
Ha.
Natürlich. okay, ich fange mal anders an. Und zwar kommt das Paper aus Indien. Und in Indien gibt es relativ viele Wildhunde. Also nicht im Sinne von Wildhunden als Spezies, sondern halt Haushunde, die aber halt verwildert in den Stadtgebieten leben. Und irgendwie hat diese Arbeitsgruppe die Beobachtung gemacht, dass die sich an Regentagen häufiger paaren.
Okay, ja.
Ja. Und jetzt muss man ein bisschen, also warum das komisch ist, ist, dass ein normaler Reproduktionszyklus von wildlebenden Tieren immer so an die natürlichen Gegebenheiten angepasst ist, dass die Welpen oder Jungtiere zu der Zeit auf die Welt kommen, wenn die höchste Ressourcenverfügbarkeit gewährleistet ist.
Macht Sinn.
Macht Sinn, ne? Weil Laktation ist anstrengend für das Muttertier und so. Und wenn es dann auch noch wenig Futter gibt, dann überleben halt nicht so viele Jungtiere. Das heißt, alle Tiere, die saisonale Reproduktionszyklen haben, also so die, was bei uns so die Wildwiederkäuer zum Beispiel sind, aber zum Beispiel auch Wölfe, und in anderen Ländern ist das auch sehr typisch für Wildtiere, die planen ihren Nachwuchs halt eben so, dass er irgendwie im Frühjahr oder eben zu einer geeigneten Jahreszeit auf die Welt kommt. Und gesteuert wird das, um noch ein bisschen Hintergrund zu liefern, von der Epiphyse über die Melatoninproduktion. Und die hängt wiederum ab von der Tageslichtintensität und von der Tageslänge, weil Licht nämlich die Produktion von diesem Hormon hemmt. Das ist auch der Grund, warum sich viele Menschen im Winter müde fühlen, weil dann einfach sehr viel Dunkelheit herrscht und sehr viel Melatonin ausgeschüttet wird. So, zurück zu den indischen Hunden. In Indien hat man da eine Trockenzeit und eine Regenzeit. Und diese Theorie mit der Ressourcenverfügbarkeit, die greift nicht so richtig, weil eben diese Tiere in menschlichem Umfeld, von menschlichem Abfall leben, und der ist einfach immer vorhanden.
Also es gibt einfach das ganze Jahr über gleich viele Ressourcen?
Richtig.
Okay.
Das heißt, es macht keinen Sinn für die Tiere, saisonale Breeder zu sein. Das
Aha.
ist hier nicht die Erklärung, die gesucht wird.
Und dann suchen die sich irgendwelche anderen Marker quasi.
Was meinst du mit Marker?
Ja, also irgendwelche anderen Faktoren? Oder? Erzähl.
Nee, die Erklärung, die die hier finden, also sie haben zunächst mal beobachtet, ob das tatsächlich so ist. Und zwar über 4 Jahre haben sie immer in bestimmten Zeitabschnitten diverse Hundepopulationen beobachtet und tatsächlich das Verhalten gezählt und dokumentiert und mit den Wetterdaten in Verbindung gesetzt. Und zwar nicht den Wetterdaten übers Jahr, sondern tatsächlich tagindividuell.
Aha.
Und es
das heißt, die haben 4 Jahre Hunde bespannt beim Sex beobachtet.
De facto, ja.
Okay.
Stelle ich mir als einen schönen Hiwi-Job vor. Ne?
Mega. Ja.
Ja, es gibt eine klare Korrelation zwischen der Regenmenge am Tag und den, was sie nennen, Mating-Related Behaviors. Also die haben halt so alles drumherum auch aufgenommen, was so zu dem Deckverhalten führt. Je mehr es regnet, umso mehr paaren sich die wilden Hunde. Und die Erklärung, die die dafür finden, ist, dass so eine indische Stadtluft für einen Hund relativ laut ist. Und zwar laut im Sinne von viele Gerüche und viele Eindrücke. Und der Regen hat dann so ein bisschen so einen Auswascheffekt. Und dazu kommt, dass Hunde in feuchter Umgebung Duftmarken besser aufnehmen. Und jetzt können wir noch einen Verweis zu einer der letzten Folgen schließen, oder schon eine Weile her, wo es um Hundenasen ging, dass die eben, wenn die feucht sind, besser riechen. Und so ist es tatsächlich auch mit Spürhunden, die riechen auf feuchtem Boden die Spur besser. Und das ist quasi die Erklärung, die die Arbeitsgruppe hierfür findet, dass Pheromone sich dann in der feuchten Luft besser ausbreiten können, sich zudem nicht so weit wegdiffundieren von dem Tier, sondern quasi irgendwie mehr um den Körper rumbleiben und die Weibchen, die in der Brunst sind, also dann besser detektierbar sind für die Rüden. Finde ich, ja, eine interessante Theorie, kann man vielleicht so annehmen und denken, dass es hinkommen könnte. Mich hat ein bisschen gestört, dass sie in dem Paper keine anderen Ideen irgendwie entwickelt haben.
Haben die das denn getestet? Weil ich würde jetzt davon ausgehen, dass man dann jetzt sich eine Hundepopulation sucht und guckt, ob man das hervorrufen kann, indem man bessere Luftbedingungen quasi schafft, oder?
Nee, haben sie nicht. Das war eine reine Beobachtungsstudie.
Ah, ärgerlich.
Ja. Nee, genau. Also ich hätte gedacht, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen kreativ wird und andere Erklärungen noch findet, auch ohne, dass ich sie jetzt parat habe. das scheint deren Idee davon zu sein. Aber klingt für mich auf jeden Fall plausibel. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt wissen müssen, dass Hunde sich gerne im Regen paaren in Indien.
Aber ich will es jetzt wissen.
Aber jetzt... Jetzt ist das Wissen schon gepflanzt. Das unnötige Wissen ist schon im Kopf. Es wird nicht mehr verloren gehen.
Ist denn vielleicht Wasser einfach eine Ressource, wenn es da so trocken ist? Wobei eine Regenzeit ja wahrscheinlich nicht, oder?
Keine Ahnung, nö. Also ich glaube auch nicht im Umfeld von Menschen. Ist ja immer irgendwo noch.
Ja, und dann würden sie sich wahrscheinlich so paaren, dass in der Regenzeit die Welpen da sind.
Genau, so ist es nämlich so, dass die Welpen im Winter geboren werden, was halt an sich nicht richtig sinnig ist.
Das ist trocken, ne? Ja. Ha, okay, spannend.
ja, ich vielleicht kann ich das Paper ja mal vorschlagen oder so. Vielleicht nehmen die ja Nominierungen an der Ig Nobelpreis.
ist eine gute Frage, gibt's das? Das wäre mal spannend, ob die sich das selber raussuchen oder ob man da vorschlagen kann.
Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Ich recherchiere das mal später.
Ich finde auf jeden Fall, dass der Ig Nobelpreis quasi Wissenschaftskommunikation in Reinform ist, weil es darum geht, Leute zu entertainen und über dieses Entertainment abzuholen und so Interesse für wissenschaftliche Herangehensweisen zu fördern. Das finde ich mega gut.
Ja, ich find's auch schön, dass der so allgemein akzeptiert ist und dass tatsächlich die Preisträger zu der Zeremonie hinkommen, um sich den abzuholen. Das ist nicht so, keine Ahnung, da ist nicht so viel Missgunst dabei, habe ich das Gefühl, sondern es ist halt, da freuen sich alle eher dran.
Ja, total. Und sind auch stolz, oder? Weil ich habe das Gefühl, dass diese Preisträger, wo ich Interviews gelesen hatte, die sind schon sehr stolz darauf, dass sie das gewonnen haben.
Ja, und bei mancher Arbeit hatte ich schon so ein bisschen den Verdacht, okay, das kann nicht sein, dass ihr das nicht mit dem Hintergedanken geschrieben habt.
Ja, finde ich cool. Gibt wahrscheinlich keine Fördergelder, aber viel Entertainment finde ich gut.
Ja, eine nette Story für so einen Partyabend.
Ja.
Ich habe mal den Anti-Nobelpreis bekommen.
Gut, wir sind jetzt zwar mit unseren Themen durch, wir haben aber noch ein letztes Segment, und zwar Feedback zur letzten Folge.
Ja, ich glaube, das kam ganz gut an mit dem klinischen Thema, oder? Mhm.
Ja, habe ich auch gehört.
Ja, es kamen ein paar Zuschriften und ich würde gern eine Info noch nachreichen. Und zwar hat sich, uns fehlt ja hier immer so ein bisschen der klinische Background, wie man heute auch wieder unschwer bemerken konnte.
Ein bisschen.
Dafür, und es ging beim letzten Mal ja um die Bluttransfusionen und ich habe von diesen Geräten erzählt, die Blut aufarbeiten können. Und zu dem Thema hat sich Eva bei uns gemeldet und ich kann einfach mal ihre Nachricht vorlesen. Die hat es nämlich schön zusammengefasst. Zum Thema Eigenbluttransfusion. Ich arbeite in Gießen in der Kleintierklinik und wir haben einen solchen Cell-Saver. Vor allem bei Hunden mit Milzrupturen ist der von unschätzbarem Wert. Man braucht allerdings eine gewisse Menge an Blut, da man es waschen und zentrifugieren muss, um Erythrozytenkonzentrat zu gewinnen. Also wird das bei Katzen wohl recht schwierig, aber wir haben einigen Hunden schon das Leben gerettet damit. Nicht selten saugt man bei einer Milzruptur 2 bis 3 Liter Hemaskos ab und hat dann nach Aufbereitung 1 bis 2 Liter Erythrozytenkonzentrat. Es fehlen durch das Waschen natürlich Plasmaeiweiße und andere Stoffe wie Gerinnungsfaktoren aus dem Plasma, weshalb man Post-OP auf jeden Fall ein Dickprofil machen und das Gesamteiweiß bestimmen sollte. Aber zur initialen Stabilisierung ist das richtig gut. Und das fand ich mega spannend. Mhm. Finde ich richtig cool zu hören. Und vielen lieben Dank, Eva, für dieses Feedback. Und ich gebe das hier gerne nochmal weiter für alle anderen an der Stelle.
Grüße nach Gießen.
Grüße nach Gießen in die Heimat.
Heimat.
Studienheimat. Doch,
ja, okay,
natürlich. Studien.
Alma Mater, ja. Nur um das nochmal für alle, die das jetzt, weil da viele Fachbegriffe waren, nicht so ganz verstanden haben. Was man im Endeffekt macht, ist, wenn eine Milz reißt, dann blutet die ja einfach in den Bauch rein. Und das vermischt sich dann mit allem möglichen anderem an Flüssigkeiten und dies, das und so. Was man da jetzt im Endeffekt macht, ist diesen Hemaskos, also das, was da so drin rumschwimmt, abzapfen, in die Maschine kippen und die Maschine filtert dann unterscheidet dann zwischen Erythrozyten, also roten Blutkörperchen auf der einen Seite und dem ganzen Shit auf der anderen Seite. Und dann hat man diese konzentrierten Erythrozyten auf der einen Seite, die man in dem Hund wieder geben kann, weil er natürlich sehr viel Blut verloren hat. So, das ist so ein bisschen das Grundprinzip, oder?
Genau, das ist das Grundprinzip.
Ja.
Sehr cool, ich bin begeistert. Fehlt mir ja doch ein bisschen, ne, dieses.
Die Klinik? Oder die Notfallmedizin?
Ja, beides. Das ist schon spannend. Und wir würden sicherlich auch ein bisschen öfter klinische Themen hier angehen. wenn wir die Sicherheit hätten, darüber zu reden.
es ist nie zu spät.
Und nicht von Pistazien im Dickdarm.
Die Dickdarm-Pistazien.
Schöner, ja, Folgentitel.
Ich wollte gerade sagen, es klingt nach Sendungstitel, Dickdarm-Pistazien. Okay, perfekt. Ja, also es ist nie zu spät. Auf in die Klinik, Jana, weil ich werde es nicht machen.
Alles klar, okay.
Der Aufruf an dich.
Ich gebe mir
Mühe. Alles klar. Cool, dann haben wir es. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Gut, bis bald. Tschüss, Karim.
Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wieder wissen, wie ihr die heutige Folge fandet. Wie immer an breakingvet@gmail.com oder an Karim auf Instagram @der-YouTube-Tierarzt. Ich hoffe, euch geht's gut, versinkt nicht in der Quarantäne und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut!